Hallo, lieber Wolfgang.
Stefan, wie schön, dich zu sehen an diesem sonnigen Tag.
Ein sonniger Donnerstagnachmittag. Eine ganz ungewöhnliche Zeit für uns. Probieren wir heute mal.
Ja, aber es gibt einen Grund, warum wir diese Zeit dort gewählt haben. Weil, wenn du dich erinnerst, habe ich beim letzten Mal in unserem Podcast gesagt, in dem wir besprochen haben, wir wollen mal auch über die positiven Unternehmen reden, über die Unternehmen, die auf einem guten Weg sind, während der vielen Krisendiskussionen, die wir auch haben. Und ich habe gesagt, ich habe jemanden im Kopf, der uns vielleicht auch so eine Geschichte erzählen kann. Und der ist heute bei uns. Und deswegen haben wir den Termin heute auf einem Donnerstag, weil wir den Termin koordinieren mussten. Willkommen, lieber Thorsten.
Ja, hallo Wolfgang, hallo Stefan.
Hi Thorsten.
Thorsten, mit vollem Namen Thorsten Heckrath-Rose, und da steckt eben auch schon der wichtige Hinweis drin, nämlich Rose Bikes. Und viele werden den Namen natürlich kennen, ziemlich bekannte Fahrradmarke. Auch die Nicht-Fahrradbegeisterten haben sicherlich auch von Rose schon gehört oder auch gesehen. Aber vielleicht erzählst du mal ein bisschen auch erstmal von Rose Bikes und von dir, damit auch so unsere Zuhörer ein bisschen einsortieren können, wer hier heute mit in der Runde sitzt.
Ja, sehr gerne. Also hoffentlich schon gesehen auf der Straße, das wäre schön.
Oder unbedingt. Irgendwo, alle werden jetzt hinschauen anschließend.
Ständig. Ja, genau. Immer Augen auf. Ist nach solchen Terminen übrigens immer so, dass dann die Leute erzählen, Mensch, ich habe jetzt mal drauf geachtet. Ich habe ganz viele Räder von euch gesehen.
Sehr gut.
Ja, ich bin Thorsten Heckrath-Rose, 53 Jahre alt, seit 2001 hier bei Rose im Unternehmen. Wie man am Namen schon hört, Teil der Familie. Wir sind hier in der vierten Generation. Das Unternehmen gibt es in den Wurzeln schon seit 1907, also 119 Jahre.
Wow.
Und ja, wir haben, glaube ich, eine sehr bewegte Geschichte hinter uns in diesen vielen Jahren. Kommen halt wirklich ganz traditionell aus dem Retail, ne, wie viele andere Unternehmen auch. Ich selbst bin ausgebildeter Betriebswirt und habe an der VWA in Münster meinen Abschluss gemacht.
Witzigerweise ist Rose Bikes ja in Bocholt. Und ich habe eine persönliche Beziehung, Stefan, du weißt vielleicht gar nicht, aber ich bin in Bocholt zur Schule gegangen. Insofern das echte Heimatgefühle sozusagen, die direkt mit aufkommen mit Rose sozusagen bei mir.
Das geht mir ganz ehrlich, ich bin ja gebürtiger Nordhorner, ne? Einmal so den Sprung über die Grenze nach Niedersachsen. Da ist ja sowohl Bocholt als auch Münster alles nur ein Steinwurf entfernt. Also eine sehr heimatliche Runde hier heute.
Perfekt, super. Ja, sehr spannend. Thorsten, willst du mal ein bisschen berichten? Der Fahrradmarkt, der hat ja unglaublich Dynamik sozusagen, ne? Also in alle Richtungen. Sozusagen zu Covid-Zeiten ging es ja irgendwie verrückt hoch, glaube ich, ne? Und jetzt wahrscheinlich eben auch ganz schön wieder runter, ne?
Ja, ich meine, das ging ja im Grunde genommen schon vor Covid los. Wir haben ja quasi jetzt wirklich so eine etwas längere Dekade der Elektrifizierung schon hinter uns. Und das war, glaube ich, so einer der einschneidenden Punkte in den letzten Jahren im gesamten Fahrradmarkt, dass E-Bikes relativ stark aufkamen und dass sich deswegen zu der Zeit auch das Handelsvolumen wieder relativ stark Richtung Fachhandel geschoben hat. Na, sonst hat man ja schon relativ lange schon einen Trend Richtung E-Commerce gesehen und auch irgendwo befürchtet, vor allem seitens des stationären Handels. Und da hat das E-Bike sicherlich so einen Push wieder zurück in den stationären Handel gegeben. Und dann kam quasi so ein bisschen auf dem Peak, würde ich fast sagen, dieser Entwicklung, kam Covid, genau.
Ach so.
Und dann
wird dann auch noch ein Boost irgendwie.
Ja, also letztendlich muss man halt sagen, dass Covid am Anfang, ich glaube überall, so zumindest wie ich gehört habe, erstmal eine Riesendelle verursacht hat und vor allem sehr, sehr große Unsicherheit, weil man einfach nicht wusste, darf man jetzt überhaupt noch verkaufen, darf man seinen Laden noch öffnen. Ja. Dann wusste man kurz danach, okay, wir müssen jetzt alle zumachen. Geht also wirklich nur noch irgendwie über den Distanzhandel, was für uns jetzt ja nicht ganz so schlimm war wie vielleicht für andere, weil wir halt ungefähr 75% unseres Umsatzes online machen.
Nein, genau.
Ne, als D2C halt auch sehr nah am Kunden und an der Kundin dran sind. Und deswegen hatten wir da jetzt nicht ganz so viel Angst. Und wir sind auch nicht sofort in Schockstarre verfallen wie viele andere, die dann erstmal sofort irgendwie ihre ganzen Ordern storniert haben. Ja. Sondern wir haben uns wirklich schon damit beschäftigt, so was passiert jetzt als nächstes, und haben wirklich erstmal vorsichtig agiert. Und dann kam ja der Nachfrageboom in den Fahrradmarkt, richtig?
Genau.
Wie lang war der ungefähr? Also was war so die Spanne, wo du gesagt hast, da konnten wir gar nicht so viel liefern, wie wir Nachfrage haben? Wie von wann bis wann ging das?
Ja, ich meine, Corona ging ja los damals so März 2020, ne? Ungefähr Februar, März.
Man mag es kaum glauben, es ist 6 Jahre her, für alle, die nochmal nachrechnen.
Ja, zum Glück. Und dann, ich würde mal sagen, so bis Ende 21, Anfang 22 war die Phase eigentlich durchgängig davon geprägt, dass wir auch als Hersteller nie die Teile bekommen haben, die wir eigentlich für die Produktion der Fahrräder gebraucht hätten. Auch im Bereich von Handelsware, die wir neben den Fahrrädern auch noch verkaufen, war tatsächlich da auch immer, es war sehr schwer, tatsächlich an Ware zu kommen. Und die Lieferzeiten haben sich halt in der Zeit wirklich massiv aufgebaut. Wir hatten teilweise tatsächlich Komponenten, die Lieferzeiten hatten von fast 3 Jahren. Und normal ist, ich sag mal so, 3 bis 4 Monate mit Transportweg vielleicht noch ein bisschen länger. Das war natürlich dann alles völlig aus den Fugen geraten. Ja. Plus, dass dann auch die Transportwege selbst sehr schwierig zu beherrschen waren. Letztendlich dann auch in der Phase so Sachen passiert sind wie im Suezkanal, wo sich die Ever Given quergelegt hat. Stimmt. Da waren dann 3000 Federgabeln drauf. Hätten wir die in dem Moment nachbestellt, wären wir mindestens 2 Jahre weiter gewesen. Zumindest zu dem Zeitpunkt konntest du also letztendlich nur warten, dass irgendjemand die wieder gerade zieht. Ne? Und letztendlich, ja, also wirklich völlig verrückt. Und dann hatte am Ende nachher die Versicherung die Hand drauf, hat die Ware nicht freigegeben, obwohl das Schiff schon wieder irgendwie unterwegs war. Mhm, also war wirklich ganz, ganz schwierig. Und ja, dann hatten wir zu der Zeit auch schon relativ viele Importe über den Schienenweg aus Asien. Also dieses Stichwort neue Seidenstraße. Da gibt's ja wirklich eine sehr gute und auch schnelle Zugverbindung. Die ist dann letztendlich wegen des Ukraine-Kriegs ausgefallen, weil Ware durch Russland fahren ging dann auch nicht mehr wirklich risikoarm und war irgendwie auch nicht vertretbar letztendlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und so sind dann halt so nach und nach auch Transportwege ausgefallen, zusätzlich zu den langen Lieferzeiten. Und das hat es dann insgesamt noch erschwert. Und wir haben dann aber glücklicherweise schon Anfang, Mitte 2022 erkannt, dass sich dieser ganze Rückstau relativ schnell auflösen wird und haben uns dann sehr intensiv damit beschäftigt, sagen wir, unsere eigenen Forecasting-Systeme nochmal anzupassen, haben auch unser ganzes Order-Backlog nochmal komplett überarbeitet und neu strukturiert. Und das war, glaube ich, dann für uns auch der große Vorteil, dass wir dann so quasi als einer der ersten aus der Krise kamen, auch mit einem relativ frischen Sortiment. Und das, was man jetzt halt im Fahrradhandel sieht, dass dann doch immer noch Restanten so aus den Corona-Jahren bei dem einen oder anderen im Lager schlummern, die Situation haben wir zum Glück nicht in dem Maße.
Wie ist das dann gewesen nach dem, sag mal, Corona-beschleunigten Boom? Danach ist, kann ich mir das so vorstellen, dass die Nachfrage danach wieder auf ein normales Niveau zurückgefallen ist oder hatten dann erstmal alle Menschen mindestens ein neues Fahrrad und Nachfrage war sogar noch deutlich hinter der Zeit vor Corona? Wie war da so ungefähr die Kurve?
Ja, ich würde sagen, da hat es vielleicht einen kleinen Dip tatsächlich gegeben, so im Bereich der Alltagsmobilität. Das war sicherlich auch dadurch noch ein bisschen gefördert, dass Leasing sehr stark aufgekommen ist, auch in der Zeit. Also Dienstradleasing hat ja üblicherweise auch eine Laufzeit von 3 Jahren. Und da waren halt relativ viele Neueinsteiger, die zum ersten Mal in diesen 3-Jahres-Zyklus eingetreten sind. Und dadurch hat sich dann natürlich auch der Markt an der Stelle relativ explosiv entwickelt und hat dann in den Folgejahren einfach nicht mehr diese Dynamik gehabt, wie man es vielleicht am Anfang gesehen hat. Und da kam halt sehr, sehr viel zusammen. Ne? Und ich glaube, dass das halt ein Riesenproblem dabei war, dass viele die Nachfrageentwicklung überschätzt haben, dass alle gedacht haben, so, das geht jetzt so weiter. Ne? Die Leasingraten steigen immer weiter und auch die Nachfrage steigt immer weiter. Die Nachfrage ist nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Und wir erleben zumindest, dass die Leute auch immer mehr Rad fahren und sich dafür auch immer mehr begeistern. Aber die Industrie hat es halt leider nicht so richtig geschafft, diese ganzen Rückschlüsse frühzeitig und sauber zu ziehen und dann auch entsprechend umsichtig zu agieren. Und das erschwert jetzt einfach so im Moment in dieser jetzigen Phase die Rückkehr zu einem wirklich normalen Handelsumfeld und zu einem normalen Angebot. Im Moment ist alles noch sehr stark geprägt von Sonderangeboten und dadurch auch für Händler zumindest sehr ungesunde Preisniveaus, muss man ganz ehrlich sagen. Die Konsumenten wird's freuen, weil da kann man immer noch viele günstige Schnäppchen machen. Die Zeit wird irgendwann auch vorbei sein und dann wird sich alles auf ein wieder gesünderes Niveau einpendeln müssen, weil so wie es jetzt im Moment läuft, ist es für viele Händler einfach auch nicht profitabel.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und gibt es was, wo du sagst, dass da haben wir bewusst anders gehandelt als die anderen? Also eben, du hast das Thema Umsicht schon angesprochen. War es das, wo du sagst, wir waren da einfach ein bisschen, haben uns, sind vielleicht etwas westfälischer, vorsichtiger an der Stelle? Oder was ist das, wo du sagst, da haben wir vielleicht erst vielleicht auf alle Fälle richtig gemacht für uns?
Ich glaube, dass der entscheidende Punkt war, dass wir sehr datengetrieben arbeiten, dass wir uns auch nicht vor schnellen Entscheidungen scheuen.
Ja.
Und als wir dann letztendlich die Daten gemeinsam mit unserem Management intensiv analysiert haben, war eigentlich klar, was zu tun ist, ne? Und dass es nichts bringt, jetzt irgendwie die Situation auszusitzen oder zu hoffen, dass dann irgendwann doch nochmal andere Impulse kommen,
ja,
sondern uns war völlig klar, dass wir auch eine gewisse Überversorgung mit Material zu dem Zeitpunkt hatten und dass wir das abbauen müssen und letztendlich die Zukunftsplanung und das, was da noch an Auftragsbacklog auf uns zukommt, dass wir das halt irgendwie auf ein vernünftiges und auch tragbares Niveau zurückführen müssen. Und das haben wir konsequent gemacht, haben diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Altlasten, dann auch schnell abgearbeitet,
ja,
und den Blick nach vorne gerichtet. Und das ging im Grunde genommen nur, indem wir radikal immer wieder auch sehr harte Entscheidungen getroffen haben. Wir mussten teilweise wirklich da sowohl Bestellungen wirklich nochmal komplett nach hinten schieben. Wir mussten auch Bestellungen, die noch stornierbar waren, stornieren. Wir mussten aber auch an anderen Stellen, wo die Nachfrage hoch war, nochmal nachziehen. Und damit dann richtig zu jonglieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen, war wirklich auch nicht leicht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, da hat zumindest an der Stelle die Branche wirklich sehr gut zusammengearbeitet. Und gerade mit unseren Lieferanten haben wir da echt gute Beziehungen. Die haben da auch geholfen, wo es geht. Und ich glaube, diese Entschlossenheit und auch das zahlengetriebene Arbeiten, das waren für uns dann auch die Treiber, dass wir da relativ schnell diese Situation hinter uns lassen konnten.
Ja, vielleicht hattet ihr ja auch ein bisschen sogar einen Vorteil, weil ihr noch ein starkes Online-Business habt oder eben sehr starkes Online-Business, weil ihr auch Namenkunden seid. Ihr habt eben auch viele Daten, oder?
Wir haben die Daten, genau. Und genau, du musst halt mit den Daten aber auch arbeiten. Das ist eine Grundvoraussetzung. Ne? Aber das ist sicherlich, also der Erkenntnisgewinn, der ist bei uns unmittelbar da. Wir ja, sehen sofort, was draußen ja, am Markt passiert. Wir ja, sehen es heute und wir sehen es im Grunde genommen wirklich live.
Ja.
Und das ist das, was uns so stark macht.
Ja. Ihr habt aber auch, glaube ich, relativ früh mit eurer Produktpalette gut gearbeitet. Also dieses Thema
auch das.
Gravel, ja, was ich vorher zumindest nicht kannte, sozusagen, und irgendwann kennt es plötzlich alle, seid ihr ja ziemlich schnell auf dem Zug gewesen, oder?
Das ist definitiv so. Also wenn man jetzt nochmal ein paar Jahre zurückspult, wir waren ja mal relativ lange, auch zu Katalogzeiten, für die diesen dicken Schinken noch kennen,
ja,
Händler vor allem für Zubehör und waren halt bekannt dafür, eine große Auswahl zu haben, ein gut kuratiertes Sortiment. Auch damals schon die ersten Eigenentwicklungen bei den Bikes. Aber wir haben halt irgendwann erkannt, dass der Onlinehandel es nicht leichter macht, in dem Segment auch nachhaltig irgendwie profitabel zu sein und geschäftlichen Erfolg zu haben. Und die Luft wurde immer dünner. Und da haben wir irgendwann entschieden, dass wir uns aus dieser Umklammerung der Handelsware ein Stück weit lösen. Die ist nach wie vor wichtig für uns, aber sie ist nicht mehr der alleinige Treiber. Wir haben das wirklich komplett geschiftet von 30% Fahrradanteil damals, noch vor 10 Jahren, auf jetzt 70% Fahrradanteil. Das heißt, wir haben massiv in die Entwicklung der Marke investiert,
ja,
und haben wirklich alle Kraft da reingelegt, dass wir von einem Katalogversender zu einer echten Bike-Brand geworden sind.
Ja.
Und das sind halt Investitionen in Entwicklungen, also Engineering, in Design, in die Marke, in die Markenkommunikation, in die Touchpoints drumherum. Und das ist zum Glück aufgegangen und hat uns da sehr erfolgreich gemacht. Und ein Baustein davon sind tatsächlich die Gravelbikes, die du jetzt gerade angesprochen hast.
Mhm.
Da waren wir wirklich mit die Ersten, die hier in Deutschland da massiv in dieses Thema reingegangen sind. Und das begleitet uns bis heute. Und das macht uns heute auch zu einem der Marktführer.
Mhm, absolut.
Sag mal, In unserer letzten Folge haben wir uns verschiedene Unternehmen angeguckt, die trotz der nicht ganz einfachen Marktlage sehr erfolgreich unterwegs sind. Und wir haben in der Folge 3 Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Mich würde es interessieren, ob du die für euch auch so siehst oder ob du ganz andere siehst oder wieso dein Blick drauf ist. Unsere Conclusio war es, im Wesentlichen sind die Unternehmen erfolgreich, die einen klaren strategischen Fokus haben und sich nicht in 1000 Einzelinitiativen oder so verlieren. Unternehmen mit hoher operativer Exzellenz, also die ihre Basisprozesse soweit auch im Griff haben und sich auch da nicht verlieren oder verstolpern. Und solche, die eine eindeutige unternehmerische DNA haben, also ja sehr klar für das stehen, wofür sie stehen sollten oder wollen. Würdest du das so teilen? Würdest du noch was anderes hinzufügen? Was ist aus deiner Sicht das, was Rose Bikes mit am erfolgreichsten macht?
Ja, die Punkte kann ich auf jeden Fall voll teilen, weil wichtig ist ganz klar, dass du eine eindeutige Positionierung hast und eine klar erkennbare und spürbare DNA. Bei uns liegt sicherlich viel auch im Bereich Fahrradkultur, dass das ganze Thema halt sehr emotional und sehr spürbar und auch sehr, sehr kraftvoll letztendlich ist, bei uns intern, aber auch dann in der Kommunikation mit unseren Kunden. Und es ist im Grunde genommen genau, wie du gesagt hast. Und daraus lassen sich ja viele kleine Dinge auch ableiten, ne? Dass man sich beispielsweise, wie du richtig erwähnt hast, auch nicht zu stark ablenken lässt von zu vielen Baustellen. Das ist natürlich eine Gefahr, die besteht immer. Und das ist auch so ein Prozess bei uns tatsächlich mittlerweile, dass wir mindestens einmal im Jahr diese ganzen Fransen links und rechts abschneiden müssen, auch ganz bewusst, dass man sich zusammensetzt und überlegt, so, was ist denn da jetzt eigentlich, was wir wirklich erstmal sein lassen müssen, weil wir sonst einfach komplett den Fokus verlieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man da wirklich ständig dran arbeitet. Das reicht nicht dazu, mal alle 3 Jahre irgendwie einen Workshop zu machen, sondern das ist quasi Teil der operativen Arbeit.
Ich finde, das ist ein wunderbarer Punkt, um ehrlich zu sein. Ich meine, wie viele Unternehmen suchen permanent nach neuen Ideen und ihr sagt, wir müssen einmal im Jahr Fransen abschneiden. Ich finde, das ist eine wunderbare Perspektive, weil es wahrscheinlich ja darum geht, eben den Fokus zu finden und dann wieder zurückzukommen zu dem Punkt, ne? Das ist spektakulär. Was ja spürbar ist bei euch, ist eben, wie du gerade sagst, auch die Energie. Und ich habe jetzt gerade überlegt, also du sagst, wir sind jetzt eben auch von 30% auf 70% mit den Fahrrädern gegangen, sind damit zu einer echten Marke geworden. Das hat wahrscheinlich auch ganz stark auf dieses Thema wahrscheinlich eingezahlt, oder? Dass man irgendwie das Thema DNA, Bike, Fahrradsport vielleicht auch im Unternehmen noch stärker verankert, oder?
Ja, das ist definitiv so. Wir haben jetzt gerade die letzten 5-6 Jahre wirklich auch einige Entscheidungen getroffen, wo wir uns wirklich bewusst von Dingen verabschiedet haben, die wir selbst operativ gar nicht mehr machen, weil es einfach nicht unsere Kern-DNA ist. Also wir haben versucht, wirklich auch uns logistisch ein Stück weit selbst zurückzufahren, arbeiten da viel mehr mit Outsourcing-Projekten, weil unsere Kern-DNA ist, dass wir super gut Fahrräder entwickeln können, ne, dass wir starke Designer haben, dass wir unglaublich fähige Leute haben, die Kommunikation für uns machen, die halt genau auch wissen, wie man letztendlich ein Produkt inszeniert, wie man es emotionalisiert, wie man es über die verschiedenen Kanäle optimal inszeniert. Und darauf wollen wir uns halt auch fokussieren. Wir wollen uns halt nicht mit kleinteiligen Logistikprozessen beschäftigen müssen. Zum Teil muss es natürlich nach wie vor. Aber wir haben uns von der Idee verabschiedet, dass wir alles selbst machen können, sondern wir haben gesagt, wir konzentrieren uns da wirklich jetzt zukünftig vor allem auf unsere Kernkompetenzen. Das ist halt alles, was sich ums Produkt dreht. Was auch dazu zählt, muss man fairerweise sagen, ist für uns der ganze Bereich Digitales, also alles, ja, was IT betrifft zum Beispiel, sowohl die Entwicklung der Frontends als auch der Backends. Das in der Hand zu haben, ist für uns sehr wertvoll, weil wir halt diese ganze Frontend-Entwicklung auch direkt mit in den Produktentwicklungszyklus einbetten können. Mhm. Das heißt, die Frontendler bei uns sind Teil des Prozesses, wenn ein Bike entsteht und wenn eine neue Bike-Plattform ins Leben gerufen wird. Und so gesehen hast du dann einfach eine viel bessere Verknüpfung von der Idee, was wir da bauen wollen, bis hin in die Vermarktung und in die Präsentation. Und das dann nicht nur für digital, sondern auch für die Stores.
Und du hast beim letzten Mal ja auch berichtet, dass das Thema Community Building bei euch so eine große Rolle spielt. Warum ist das sozusagen für Fahrrad so relevant?
Ja, ich meine, wenn du jetzt mal guckst, wie die Leute Rad fahren, dann erlebt man ja schon, dass die meisten am liebsten mindestens zu zweit fahren, wenn nicht sogar noch mehr in noch größeren Gruppen. Ja. Das ist also schon ganz klar ein Thema, was verbindet und was gemeinsame Erlebnisse ermöglicht. Und das spüren wir halt auch in unserer täglichen Arbeit. Nicht nur, weil wir selbst irgendwie total gerne Rad fahren und weil das Thema natürlich bei uns allgegenwärtig ist, sondern auch einfach im Kontakt mit unseren Kunden merken wir, dass dieses Bedürfnis, zusammenzukommen, einfach wahnsinnig groß ist und gemeinsam Dinge zu erleben. Und das kann natürlich dann auch unterschiedlichste Anlässe haben. Die einen wollen gemeinsam trainieren, die wollen halt irgendwie möglichst Schnitt über 30 und dann gib ihm und dann nach 3 Stunden ausgepowert nach Hause. Andere haben eher ein Bedürfnis, sich unterwegs auszutauschen und einfach die Natur zu genießen. Ja. Dann gibt's aber auch sicherlich viele, die wollen mehr über Fahrradtechnik erfahren. Da gibt's dann Workshops beispielsweise, die wir anbieten, auch wiederum für die unterschiedlichsten Level an Erfahrung, würde ich mal sagen, an Expertenwissen. Und das ist eigentlich das, was wir immer wieder erleben, dass die Leute einfach ein Bedürfnis haben, zusammen Dinge zu erleben, sei es auf dem Fahrrad oder zum Thema Fahrrad, und sich inspirieren zu lassen. Und das haben wir tatsächlich im Rose Circle zusammengeführt.
Und letztlich gehört es ja irgendwie zur Wertschöpfung dazu, ne? Also es ist ja nicht nur das Produkt selber, letztlich gehört eben diese Geschichte eben auch dazu.
Absolut. Wir haben uns halt auch viel Gedanken gemacht darüber, wie eigentlich eine moderne Bindung zwischen einer Marke und denen, die die Produkte dieser Marke lieben und nutzen, eigentlich aussehen muss. Ja. Und auch da ist es uns eigentlich relativ leicht gefallen, weil wir sind natürlich sowieso die ersten Nutzer, ne? Und wir wissen halt genau irgendwie, was uns daran so viel Spaß macht. Ja. Und das dann letztendlich zu übertragen auf die Kundenbeziehungen, das war wirklich nicht schwer. Und das ist tatsächlich auch ein Prozess, der sehr stark von innen, von unseren Kolleginnen und Kollegen getrieben worden, die selbst teilweise mit der Idee kamen, sag mal, sollen wir dem nicht irgendwie einen Rahmen geben? Ja. Weil wir schon lange nach so einem Tool gesucht hatten. Und wir wollten halt auf keinen Fall irgendwie so ein Payback-Programm, wo du halt Punkte sammelst und nachher Euros da stehen hast und Rabatte und so, weil das ist einfach nicht zeitgemäß und nicht modern und das lädt einen auch emotional nicht wirklich auf.
Ich glaube, ich habe den Eindruck, das ist genau der wesentliche Punkt, diese emotionale Aufladung, die das Ganze braucht, was ja nach außen trägt, aber du hast es gerade eben auch super beschrieben, eben offensichtlich auch nach innen trägt. Und wenn man dann überlegt, und wir wollen ja auch ein bisschen über die Erfolgsfaktoren reden, ist es ja wahrscheinlich einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, diese Emotionalität und Dynamik und Zukunftsorientierung, die ihr in der Company selbst habt.
Ja, das ist genau. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch in der letzten Folge schon viel über das Thema Begeisterung gesprochen. Ja. Und das ist genau das, was du halt auch dann täglich spürst. Das sind die da mitmachen, die sind halt alle so on fire, dass du dir einfach gar nicht vorstellen kannst, dass es irgendwie mal anders gewesen sein könnte. Und es ist halt wirklich so, dass alle so offen sind, sich auch inspirieren zu lassen. Ja. Diese Bereitschaft, sich zu helfen und sich auszutauschen und sich zu unterstützen, die ist dann so groß, das ist tatsächlich einfach wie so eine eingeschworene Gemeinschaft, ja.
Sensationell. Okay, Stefan, wollen wir mal versuchen, irgendwie zusammenzufassen unsere Punkte, die wir hatten, unsere drei, um was hier erweitert ist. Also ich habe zusätzlich noch gehört, westfälische Nüchternheit bei der Datenanalyse und einfach dort auch Entscheidungen treffen und Fransen abschneiden, habe ich noch gehört.
Ja.
Passt eigentlich zum Fokus, aber ich finde irgendwie die Kombination cool zu sagen.
Ich würde sagen, für mich ist das Fokus.
Entschuldigung bitte?
Ich sagte aus meiner Sicht, das ist doch sehr stark klarer strategischer Fokus.
Absolut, absolut, genau. Und das gepaart sozusagen mit der Emotionalität auf der anderen Seite und die Wertschöpfung eben bis zum Konsumenten, bis zum sozialen Erlebnis eben zu schaffen. Und in Summe gibt es dann potenziell vielleicht diese Energie, die es im Unternehmen gibt. Und ich meine, ihr macht ja auch, ich muss es immer darauf hinweisen, nachdem du mir es gezeigt hast, richtig coole Sponsoring-Sachen. Ich gucke mal, ob wir den Link nachher mal auch reinpacken in die Shownotes, die ihr sponsert, die Rockets. Ein verrücktes Fahrradteam offensichtlich, die mittlerweile ziemlich erfolgreich sind und eine tolle Story auch haben. Und du hast mir ja auch gesagt, das passt einfach zu euch. Warum passt das zu euch? Ich meine, die Leute können sich das nachher nochmal anschauen, aber das ist ja eine coole Geschichte eigentlich.
Ja, wir sind, muss man ganz ehrlich sagen, über die ganz vielen Jahre, die ich jetzt auch schon dabei bin, immer sehr stark über Nachwuchsförderung gekommen, Talentförderung. Wir haben viel mit dem Landesverband NRW zusammengearbeitet. Mhm. Also schon eine sehr seriöse Form des Sponsorings, vor allem halt so in den unteren Bereichen, mhm. weil sie halt auch nicht so teuer ist, muss man ganz mhm. offen sagen. Ja. Und dann haben wir jetzt gerade die letzten Jahre im Zuge der Markenbildung und der Intensivierung einfach des Fahrrads so als Kern unseres Tuns, sind wir sehr stark dazu übergegangen, auch mit Influencern zusammenzuarbeiten, die man sich jetzt aber nicht, gibt ja coole Influencer, ne, und mhm. auch Influencer, die so ein bisschen dazu tendieren, einen zu nerven. Weil die halt überall auftauchen und für jedes Produkt stehen wollen ja. und die halt auch nicht authentisch sind. Und wir haben halt bewusst da Leute ausgewählt und sind mit denen Partnerschaften eingegangen, die für uns als wirklich auch als Ambassador dienen können. Na, die authentisch sind, die sich da nicht verbiegen und die wirklich von den Werten und so super zu unserer Marke passen und einfach auch genau die Geschichten erzählen, die wir gerne erzählen möchten. Wirklich so aus dem Leben gesprochen. Ne? Und da haben wir halt die letzten Jahre so sehr starken Fokus drauf gesetzt, haben dann gedacht, so ja, so Profisponsoring brauchen wir eigentlich gar nicht, weil das läuft ganz gut so, wie wir jetzt gerade aufgestellt sind und ist halt auch vergleichsweise noch bezahlbar. Ne? Kostet mhm. auch Geld, aber der Aufwand war halt für uns wirtschaftlich ganz gut stemmbar. Sondern ist halt irgendwann das Thema Rockets hochgekommen. Wir hatten die tatsächlich auch schon etwas länger auf dem Schirm. Wobei, so lange gibt es sie noch.
Vielleicht müsst ihr doch in zwei Sätzen erläutern, wer die Rockets sind, weil ja. ihr wisst das, ich weiß das. Ich bin mir nicht sicher, ob das sonst so alles
ja. ist. Genau, da wollte ich jetzt gerade ansetzen, weil die gibt es nämlich noch gar nicht so lange. Die sind tatsächlich entstanden aus einem YouTube-Kanal, der vor einigen Jahren gegründet wurde, von Bas Tietema aus den Niederlanden, selbst ehemaliger Rennradfahrer. Und das Team hat dann, oder beziehungsweise die Rockets, muss man ja sagen, die waren ja zu dem Zeit noch völlig falsch, was ich gerade erzähle, weil die hießen auch noch nicht Rockets, die hießen damals Tour de Tietema. So, Tour de Tietema war der YouTube-Kanal und die haben zu der Zeit tatsächlich eher so Stuntaktionen gemacht, wie beim Ende der Tour de France irgendwie über die Absperrung klettern und dann Pizza an die Fahrer verteilen und haben das Ganze dann mediamäßig aufbereitet für ihren YouTube-Kanal, haben über die Zeit wirklich total witzige Clips gedreht, also wirklich Musikvideos über Fahrer, teilweise auch Double gespielt für Fahrer, sind dann aus dem Teambus raus und haben dann selbst Autogramme gegeben und haben sich quasi als Fahrer verkleidet, haben sich dadurch einen Namen aufgebaut, gerade so in der Szene und unter den jüngeren Leuten, die es einfach witzig fanden, aber auch unter den Radprofis, die fanden die auch cool, weil das einfach mal ein total anderer Ansatz war, weg von diesem reinen Kräftemessen auf dem Fahrrad und dem doch sehr seriösen und natürlich auch sehr anspruchsvollen Thema Profiradsport, was ja für jeden Profi wirklich eine Riesenherausforderung auch ist, haben dem Ganzen also so eine gewisse Leichtigkeit gegeben und sind dann irgendwann so weit gewesen, haben gesagt, so wäre irgendwie geil, wenn wir selbst auch mal bei der Tour de France die Champs-Élysées irgendwie einfahren könnten am Ende, Schlussetappe. Haben dann vor 4 Jahren ihr erstes Rennradteam gegründet. Sind wirklich, also wirklich von null angefangen, hatten aber natürlich zu dem Zeitpunkt schon diese ganze Media-Power im Rücken mit einem riesen YouTube-Kanal, mit einer super großen Fanbase und haben sich dann seitdem Jahr für Jahr nach oben gearbeitet und sind, wenn du jetzt gerade heute irgendwie dir das UCI-Ranking anguckst, also vom Weltradsportverband, dann sind die jetzt aktuell dieses Jahr schon in den Top 20 der Welt. Ist also eine unfassbar krasse Geschichte und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ihr postet hoffentlich gleich irgendwo noch den Link rein.
Ja. Ich habe ja gesagt, ich mache den Link in die Shownotes rein, ja.
Und dann haben wir halt gesagt so, ja, also wir waren halt auch, als wir da ein bisschen tiefer reingeguckt haben, sofort Fan und haben dann gesagt, die passen einfach von ihrem Wertekorsett, von der Art und Weise, wie sie Dinge auch mal disruptiv angehen, wie sie dem eine gewisse Leichtigkeit geben und auch vor allem die Nähe zu den Fans, genau wie bei uns, die Nähe zu den Fans unserer Marke und zu unseren Kunden, passt das einfach so perfekt zu uns, dass wir jetzt doch mal ernsthaft über das Thema Profiradsport nachdenken sollten und auch echt in Erwägung ziehen sollten, da zu investieren, weil das kostet halt massiv Material und wir brauchen auch ein Budget, um letztendlich den Rennbetrieb für so ein Jahr zu finanzieren. Und wir waren eigentlich innerhalb kürzester Zeit so weit, dass wir schon über die Vertragsmodalitäten verhandelt haben. Und für uns ein Riesenschritt, weil das ist wirklich das erste Mal, dass wir jetzt auf der Bühne so sichtbar werden im Rahmen von Profi-Radrennen. Und es tut uns auch total gut, weil wir einfach diese Begeisterung, die wir selbst in uns immer spüren, weil wir die jetzt halt noch mit viel mehr Strahlkraft und viel internationaler auch nach außen tragen können.
Ja, echt super.
Sehr, sehr cool.
Totale Identifikation logischerweise. Super, wir sehen die Anja, weil sie uns darauf hinweist, dass die Zeit schon längst um ist. Ihr könnt doch ewig zuhören, genau.
Wenn wir hier die Anja sehen, dann ist das gut und schlecht zugleich. Schlecht, weil es bedeutet, wir überziehen gut, weil wir überziehen ja immer nur, wenn es besonders spannend und interessant für uns ist.
Genau. Ach ja, trotzdem, ich hätte noch eine Frage jetzt. Die letzte Frage vielleicht. Was macht dich optimistisch für die nächsten Jahre?
Mich machen ganz viele Dinge optimistisch. Erstmal sage ich immer so gerne, uns geht so allen sehr gut. Ne? Ja. Wir haben, glaube ich, alle eine sehr komfortable Situation zu Hause und auch in Deutschland, in Europa. Und ich meine, das, glaube ich, muss man erstmal immer wertschätzen können. Und ich glaube, die Entwicklungen, die man so links und rechts sieht, da gibt es natürlich auch viel Mist und da gibt es auch viele Dinge, über die man sich Sorgen macht. Aber ich glaube halt trotzdem, dass am Ende dieser Bogen immer irgendwie sich zum Guten wendet und dass die Leute halt auch in der Lage sind zu lernen und positive Rückschlüsse zu ziehen. Perfekt. Und ich erlebe es einfach mit dem Thema Fahrrad, ne, und auf dem Fahrrad, wie da die Leute reagieren, wie positiv sie sind, wenn sie Radfahren können und wenn wir sie mit unserer Marke inspirieren dürfen. Das zeigt einfach, dass es Hoffnung gibt.
Cool. Thorsten, also Stefan, jetzt weißt du, ich habe beim letzten Mal gesagt, als ich bei Rose Bike rausging aus der Bike Town, übrigens jeden Besuch wert, bin ich beschwingt rausgegangen, weil ich mit Thorsten getroffen habe. Jetzt kannst du dir, glaube ich, vorstellen, warum das so ist, weil Thorsten einfach diese Energie in sich trägt und auch diese Zuversicht irgendwie spendet. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Ich glaube, das war für viele Hörer total hilfreich und wertvoll.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Ja, super viel Spaß gemacht. Danke euch.
Vielen lieben Dank. Dann habt noch einen schönen Abend, genießt doch die Sonne ein bisschen.
Schönen Abend, ja.
Wünsche ich euch auch.